die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der vorgeschlagen ist, heute für den zweiten Passionssonntag, Reminiscere. Der steht im 4. Buch Mose im 21. Kapitel. Israel brach auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch heute eine lange Geschichte erzählen. Die Geschichte von der bronzenen Schlange, der Schlange aus Bronze. Und diese Geschichte, die ist viel länger als die 6 Bibelverse, die wir eben als Predigttext gehört haben. Das war sozusagen erst der Anfang, was wir hier gehört haben. Und der Anfang der Geschichte, der führt uns an das Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung. 40 Jahre lang, da mussten die Israeliten als Nomaden in der Wüste leben, bevor sie dann im Land Kanaan sesshaft wurden. Gott, der lebendige Gott, der wunderbare, der große Gott, der hatte sein Volk 40 Jahre lang treu beschützt. Und er hatte es auch mit allem lebensnotwendigen Dingen versorgt. Damit sie nicht verhungerten, da hatte er ihnen das Manna geschenkt. Das Brot vom Himmel hatte er ihnen gegeben. Die waren eigentlich gut versorgt. Und trotzdem war die Unzufriedenheit der Israeliten am Ende richtig groß geworden. Haben geschimpft, das Manna, das hängt uns zum Hals raus. Wasser gibt's nicht genug in diesem Staub und dieser Hitze, haben sie gejammert. Und das Interessante ist, wenn man nochmal so in den Mosebüchern liest, dieses Schimpfen und Jammern, das hatten sie sich so richtig angewöhnt mit der Zeit. Ich glaube, wir können uns das gut vorstellen, weil ich denke, auch in unserem Umfeld gibt es viele unzufriedene Menschen, die sich das Jammern und Schimpfen angewöhnt haben obwohl ihnen Gott das tägliche Brot schenkt, dazu noch abwechslungsreiche Kost zum Sattessen, genug andere Getränke und noch viel mehr. Und sagen wir es mal, wie es ist. Über Gott schimpfen, das ist Sünde. Denn wer sich über Gott und seine Versorgung beklagt, der ist von vornherein im Unrecht. Weil Gott ist gerecht. Und er tut sogar mehr für uns, als es gerechtfertigt wäre. Er gibt uns nicht, was wir verdienen. Gott sei Dank gibt er uns das nicht, was wir verdienen. Er gibt uns noch viel mehr für unser Leben. Martin Luther hat das in seinem kleinen Katechismus so erklärt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Also, wer dagegen schimpft, wer dagegen jammert, der verachtet Gottes Güte. Und genau das taten die Israeliten in der Wüste. Weil ihre Meckerei war ein Aufstand gegen Gott. Das war eine Meuterei, das war eine Revolution. Darum ist es nur zu verständlich, wenn Gott zum Gegenangriff überging und jetzt mal zeigte, wer denn hier eigentlich der Herr ist. Er schickte Giftschlangen. Die krochen ins Brennholz, in die Zelte, in die Schlafdecken. Überall im Lager, da krochen sie hin. Überraschend haben sie zugebissen. Und ein Gegengift, ein Mittel gegen dieses Gift der Schlangen, das gab's nicht. Kein Serum vorhanden. Wer gebissen wurde, der starb. Der starb unter großen Schmerzen innerhalb eines Tages. Und wer nicht gebissen wurde, der musste jetzt mit der Angst weiterleben, mit der Todesangst vor den Schlangen, dass er auch gebissen werden könnte. Gott lehrte die Israeliten, was besser alle Menschen und was besser auch die Kirchen immer wieder neu lernen sollten. Sünde, Auflehnung gegen Gott, das führt zum Tod, weil Gott lässt sich nicht zum Narren halten. Die Israeliten, die lernten die Lektion. Die bereuten ihr Murren. Die baten Gott um Vergebung. Sie sprachen zu Mose, dem von Gott eingesetzten Anführer: Es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein gutes Wort für uns ein, dass er uns von diesen Schlangen befreit. Man könnte es auch kurz zusammenfassen und sagen, die Israeliten, die taten Buße. Denn nichts anderes ist Buße im eigentlichen Sinne, im biblischen Sinne. Sünde bereuen. Sünde bereuen und dann Gott um Hilfe bitten. Und das sind zwei Dinge, die sind auch grundlegend für unseren christlichen Glauben. Sünde bereuen und Gott um Hilfe bitten. Und diese beiden Dinge, die gehören untrennbar zusammen. Wer nur die Hälfte davon tut, dem fehlt der Glaube ganz. Wer zum Beispiel nur bereut, aber nicht wirklich Gott um Hilfe bittet und mit seiner Hilfe rechnet, der wird am Ende in der puren Verzweiflung enden. Wer andererseits seine Schuld nicht einsieht, aber letztendlich doch Gottes Hilfe beanspruchen möchte, der hat noch nicht den Heiligen, den Ewigen und den gerechten Gott erkannt, dem wir als Menschen Gehorsam schuldig sind. Beides ist wichtig und beides haben uns die Israeliten in der Wüste vorgemacht. Die Sünde bereuen und Gottes Hilfe erflehen. Und Gott, der hat auch geholfen. Und er half in seiner unnachahmlichen, göttlichen Art. Er half auf eine merkwürdige Art und Weise, vielleicht ganz anders, als sich die Menschen damals bei den Israeliten im Lager ausdenken würden. Er half durch eine Schlange aus Bronze. Er sprach zu Mose: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Wenn wir mal ganz genau auf diese Worte achten, dann merken wir, dass drei Dinge bei Gottes Hilfe zusammenkommen. Da ist erstens das äußere Zeichen, nämlich die Schlange aus Bronze an der Stange erhöht. Zweitens steht die Zusage Gottes, da steht das Wort Gottes. Wer dieses Bild ansieht, der wird nicht sterben, der wird am Leben bleiben. Und drittens steht der Glaube, da steht das Vertrauen, dass der Gebissene, der dieses Hilfsangebot Gottes annimmt, der aufsieht zur Schlange, dass der am Leben bleiben wird. Gottes Zeichen, Gottes Wort und der Glaube, die machen zusammen Gottes Hilfe aus. Und ich bin überzeugt, das ist bis heute so. Die Wüstengeschichte ist hier jetzt fast zu Ende. Es wird noch knapp berichtet, dass es so kam. Die Gebissenen sahen zur Bronzeschlange auf und sind am Leben geblieben. Das ging jetzt so lange, bis die Schlangenplage langsam abebbte. Danach, da brauchte man die Schlange auf dem Stab nicht mehr. Man verpackte sie gut und nahm sie mit im Gepäck für die Wüstenwanderung. Und so kam es, dass diese Bronzeschlange ins Land Kanaan kam, wo sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte im Heiligtum der Israeliten aufbewahrt wurde. Obwohl sie eigentlich keinen Nutzen mehr hatte, denn Gott, der hatte seinem auserwählten Volk nie wieder so eine Schlangenplage geschickt. Aber man hat sich wohl davor gescheut, so einen heiligen Gegenstand einfach auf den Müll zu werfen. Man behandelte ihn ehrfurchtsvoll, wie vielleicht manche heute noch eine alte Bibel, die sie zur Trauung bekommen haben, oder das alte Kruzifix von der Oma ehrfurchtsvoll behandeln. Und dagegen ist wirklich auch nichts einzuwenden. Allerdings, in solchem ehrfurchtsvollen Behandeln steckt auch eine Gefahr drin. Die Gefahr, dass es zum Götzendienst wird. Weil sehr leicht schleicht sich der Aberglaube ein, dass in solch einem heiligen Gegenstand irgendeine geheimnisvolle Kraft steckt, eine magische Kraft oder eine Zauberkraft. Der Aberglaube, dass man mit so einem Gegenstand Macht hat, Unheil abzuwehren und Glück heraufzubeschwören. Und das gibt's bis heute. Das gibt's bis heute. Das sind Zeitgenossen, die kleben sich ein kleines Kruzifix auf das Armaturbrett ihres Autos und meinen dann, ohne irgendein Vertrauen in Gott zu haben, nur dieses Zeichen hätte eine magische Macht und das würde sie vor Unfällen im Straßenverkehr bewahren. Oder sind Eltern, die lassen ihre kleinen Kinder taufen, nicht damit, dass sie irgendwann mal zu Jüngern von Jesus werden, sondern weil sie denken, das Taufwasser hat eine magische Wirkung und beschützt das Kind vor Krankheiten und Gefahren. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist Aberglaube. ein falscher Gebrauch von Kruzifixen und von Taufwassern. Das ist Sünde gegen das zweite Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen. Und genau dieser Versuchung sind auch die Israeliten im Lauf der Jahrhunderte erlegen. In der Königszeit nach David und Salomo, da begann man die Bronzeschlange im Heiligtum als Kultgegenstand zu verehren. Weil man schrieb ihr genauso magische Kräfte zu, dachte, sie hätte irgendwelche Zauberkräfte. Man verbeugte sich vor ihr, fiel vor ihr nieder, betete sie an, entzündete Weihrauch vor ihr als Rauchopfer. Und so missbrauchte man Gottes heiliges Zeichen, das der Herr damals als Hilfe in eine ganz bestimmte Situation in der Wüste gegeben hatte. Man machte einen fremden Gott daraus und versündigte sich in ähnlicher Weise, so wie die Vorfahren da in der Wüste. Denn wer neben dem einen Herrn der Welt irgendwelche Gegenstände anbetet oder göttlich verehrt, der übertritt das erste Gebot. Aufstand, Meuterei, Revolution gegen den einen wahren, lebendigen Gott Israels. Erst 7 Jahrhunderte nach der Wüstenwanderung, da war ein König mutig genug, diesem Unsinn ein Ende zu bereiten. Das war König Hiskia. Und im 2. Königsbuch heißt es, dass er die Schlange aus Bronze zerschlug, sodass sie niemand mehr für abergläubische Zwecke missbrauchen konnte. Und über Hiskia heißt es, er tat, was dem Herrn gefiel. Die Bronzeschlange, die wurde nun nicht länger aufbewahrt, wohl aber die Erinnerung an sie und Gottes Wort über sie. Und noch zur Zeit Jesu, da wussten alle Juden darüber Bescheid, wie Gott einst in der Wüste durch dieses äußere Zeichen, durch sein Wort und durch den Glauben der tödlich gebissenen Rettung vor dem sicheren Tod geschenkt hatte. Und auch der Schlaue, der Schriftgelehrte Nikodemus, von dem wir im Evangelium gehört haben, das war der Mann, der einst bei Nacht zu Jesus kam, um sich heimlich und ungestört mit ihm zu unterhalten. Und da weiht Jesus ihn ein in das Geheimnis des Evangeliums, weiht ihn ein in sein bevorstehendes Opfer, sein Opfertod am Kreuz, durch das die Menschen gerettet und in das Reich Gottes kommen. Und er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und an dieses Wort schließt sich der berühmte Satz an, den manche als das Evangelium, das so klein ist, dass es in eine Nussschale passt, beschreiben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn wir jetzt genau aufpassen, dann merken wir, wieder kommen 3 Dinge von Gottes Hilfe zusammen. Da ist erstens das Kreuz, der am Kreuz geopferte Gottessohn, der am Kreuz geopferte Messias. Da ist zweitens die Zusage Gottes, dass durch den Tod des eingeborenen Sohnes die Menschen das ewige Leben haben. Und drittens, da ist der Glaube, und zwar diesmal der Glaube an diesen gekreuzigten Gottessohn. Und wieder geht's um Rettung. Es geht um Rettung vor dem sicheren Tod. Und diesmal geht es sogar um die Rettung vor dem ewigen Tod. Mit Jesu Tod am Kreuz, da ist die Geschichte der Bronzeschlange aber noch immer nicht ganz zu Ende. Weil sie ging weiter durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende und sie geht auch heute noch weiter. Weil immer, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und das heilige Abendmahl feiern, so wie wir es heute auch tun werden, und es ist gut, wenn wir dieses Mahl häufig, oft feiern, dann kommt Gottes Hilfe und Rettung durch Jesus Christus ganz direkt zu uns. Und auch im Sakrament des heiligen Abendmahls, da hilft uns Gott durch das Zusammenwirken der drei Dinge. Wir haben erstens das äußere Zeichen, Brot und Wein. Das steht schon bereit für die Feier. Das äußere Zeichen ist schon da. Wir haben zweitens Gottes Verheißung. Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Und drittens, der Glaube des Menschen, der den Leib und das Blut mit und unter Brot und Wein empfängt. Martin Luther hat das wieder so wunderbar im fünften Hauptstück des kleinen Katechismus zusammengefasst. Da sagt er, Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, die da stehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Diese Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament. Und wer diesen Worten glaubt, der hat das, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Äußere Zeichen, die werden durch Gottes Verheißungswort zu wirkkräftigen Rettungstaten des Herrn, die wir als Menschen im Glauben annehmen. Nicht, dass das Sakrament aus sich selbst heraus magische Kräfte entfaltet. Es ist vielmehr ein Werkzeug, mit dem Gott aus dem Tod errettet und ewiges Leben schenkt. In der Wüste die Bronzeschlange, auf Golgatha vor den Toren Jerusalems das Kreuz Jesu und heute das Brot und der Wein des heiligen Abendmahls. Gott hat in seiner unnachahmlichen göttlichen Art geholfen. Und er will auch heute noch helfen. Er will dir helfen. Er will mir helfen bis heute. Und lassen wir uns auch helfen. Lassen wir uns durch ihn zum ewigen Leben helfen. Blicken wir besonders in dieser Passionszeit. Blicken wir auf zum Kreuz, zum erhöhten und geopferten Messias Israels. Blicken wir zu ihm auf und beten wir ihn an als das geopferte Lamm Gottes, das Opferlamm, das unsere Sünden hinwegnimmt. Und glauben wir, vertrauen wir darauf, dass nicht unsere Augen oder Sinne die Wirklichkeit wahrnehmen, sondern dass sein Wort die Wirklichkeit schafft und wir sein Leib und sein Blut empfangen zur Vergebung aller unserer Sünden und als Wegzehrung zum ewigen Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.